Herzlich willkommen in unserem Pflegekästchen-Podcast Klappe die Vierte. Nachdem wir in der letzten Folge das schöne Thema Neues Leben in der Geburtshilfe besprochen haben, widmen wir uns heute einem Arbeitsplatz, der häufig ein beklemmendes Gefühl hervorruft. Bei Laien, bei Angehörigen und sicherlich auch bei Patienten. Heute sprechen wir über eine ganz besondere Station, auf der schwerkranken Patienten und Patientinnen nach schweren operativen Eingriffen versorgt werden. Intensivmedizinisch, personalintensiv und mit Hilfe modernster Technik. Wir sprechen mit unseren Pflegefachkräften der Intensivstation, Monika und Johannes, über Leben und Tod, aber auch darüber, was diesen Arbeitsplatz so besonders macht. Ja, ich heiße euch jetzt erstmal recht herzlich willkommen. Johannes, stell dich doch einmal ganz kurz vor.
Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Johannes. Ich bin noch gar nicht so lange hier im EVK Mettmann, nämlich erst seit Mitte 2021. Ich habe 2010 mein Zivi gemacht, da gehöre ich ja noch in die Generation rein. Habe dann von 2011 bis 2014 meine Ausbildung gemacht und seit 2014 dann arbeite ich tatsächlich auf der Intensivstation direkt nach der Ausbildung und habe dann von 2016 bis 2018 meine Fachweiterbildung für Anästhesie und Intensiv gemacht und dann einen kleinen Schlenker in der Zeitarbeit gewesen und jetzt halt hier gelandet, in der Endstation für mich erstmal.
Ja.
Genau, und jetzt gerade in der Weiterbildung tatsächlich zum Atmungstherapeuten bei der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie.
Ja, cool. Kommen wir gleich auch mit Sicherheit nochmal darauf zurück. Und Monika, stell dich doch einmal ganz kurz vor.
Ja, ich bin die Monika, habe 2017 hier meine Ausbildung im Haus gemacht. 20 hatte ich dann mein Examen, bin auch nach der Ausbildung direkt auf die Intensiv. Von 22 bis 24 habe ich meine Fachweiterbildung weitergemacht, Anästhesie und Intensiv. Ja, bin seitdem tätig dort.
Ja, schön. Johannes, jetzt hast du mal eben ganz kurz gesagt, Intensivstation, da bist du ja schon etwas länger als die Monika. Wie würdest du denn einem Laien so deinen Arbeitsplatz beschreiben?
Puh,
das ist. Und vor allen Dingen auch so ein bisschen die Atmosphäre.
Ja, sehr unterschiedlich. Das kommt tatsächlich immer drauf an. Die Atmosphäre würde ich jetzt gar nicht so als so dunkel betiteln, wie es in der Anmoderation so ein bisschen so klang, weil wir doch, wie gesagt, sehr unterschiedliche Fälle haben. Wir haben tatsächlich Fälle, wo Leute einfach aus dem Leben gerissen werden und bei uns liegen und halt mit schwersten Diagnosen konfrontiert werden. Das ist natürlich nicht schön. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Fälle, wo es den Leuten sehr schlecht ging, sie dann auf Intensiv kommen und es denen auch zügig wieder besser geht. Da hat man natürlich noch eine sehr positive Atmosphäre.
Genau. Und das ist so, glaube ich, das, was letztendlich auch zählt und was man auf Intensiv wohl auch das Ziel ist, dass man jemanden, der schwer erkrankt, den behandelt und dass man diesen dann letztendlich wieder, ja, ich sag mal, so behandelt, dass er wieder auf eine Normalstation oder im besten Fall auch wieder nach Hause gehen kann.
Genau. Als ich während meiner Ausbildung auf der Intensiv war, kann ich mich an einen Fall sehr gut erinnern. Da hatten wir eine intubierte Patientin, also die war beatmet durch einen Schlauch in der Lunge, extern mit dem Beatmungsgerät. Und die war im künstlichen Koma, ist dann wach geworden, bis also wurde erweckt. Dann hat man irgendwann diesen Beatmungsschlauch entfernt, sie also extubiert. Dann hat man sie in den Mobilisationsstuhl rausmobilisiert und dann konnte sie wieder mit einem reden, konnte einen angucken. Und das fand ich eine sehr bemerkenswerte Erfahrung. Vorher lag diese Patientin quasi regungslos im Bett, hat nichts gemacht, die Maschinen haben sie am Leben erhalten und dann kurze Zeit später war sie wieder so gefühlt unter uns. Das war schon sehr
Ergreifend für dich.
Genau,
auch.
Und ich glaube, diesen Eindruck haben halt auch viele Angehörige und Patienten und Leute, die halt nicht viel auf Intensiv arbeiten. Wir, die wir auf Intensiv arbeiten, wir haben diesen Blick, glaube ich, gar nicht mehr. Für uns ist es halt Normalität, was für andere doch eine äußerst belastende Situation sein kann, wenn da ein geliebter Mensch liegt oder einfach ein Freund, eine Freundin. Und für uns Normalität ist halt doch was anderes.
Monika, kann man denn da von einer Normalität sprechen oder ist jeder Fall dann doch wieder anders? Ich denke auch, man hat wahrscheinlich auch junge Leute, ältere Leute, Frauen, Männer. Letztendlich, wie ist so eine Situation bei dir?
Jeder Fall ist speziell, muss ich dazu sagen. Es kann sich ganz schnell, der Patient hat gerade noch mit mir gesprochen, zu einer Notfallsituation entwickeln. Es ist immer extrem, sage ich in dem Sinne, aber wir versuchen das, so wie Johannes auch gesagt hat, im Endeffekt es als Normalität zu sehen und das Beste für den Patienten eigentlich rauszuholen. Er hat auch eine schöne Geschichte. Wir versuchen unseren Patienten auch, die Wünsche zu erfüllen. Also da gibt es auch mehrere Geschichten. Wir auf der Intensiv hier in diesem Haus sind zum Glück im Erdgeschoss, muss ich dazu sagen. Andere Häuser haben das auf anderen höheren Stationen. Und den Vorteil nutzen wir für unsere Patienten. Also es gab auch einen Patienten, der gesagt hat, bitte, er wusste, dass er die Station nicht mehr verlässt, durch die Diagnose, dass er sterben wird. Und sein letzter Wunsch war einfach in den Garten. Er wollte einfach nach Hause, in seinen Garten. Das konnte man ihm nicht gewähren, aber wir haben ihn dann mit allem rausgeschoben in sein Bett und haben dann dementsprechend ihm den letzten Wunsch gewährt, mit allen, mit der ganzen Familie. Und das ist für uns dann auch nochmal, auch wenn das für den Patienten, jetzt sage ich mal, zum Tod geführt hat, für uns trotzdem ein Erfolgserlebnis, dass man positiv nach Hause geht und sagen kann, ey, wir konnten ihm das doch noch erfüllen.
Mhm.
Also da sind wir schon im Team so gestrickt, dass wir alles Mögliche in dem Sinne machen, dass es denen irgendwie gut geht.
Wow, da muss man sagen, also es ist wirklich wow. Ja,
also es ist wirklich ein Vorteil und das versuchen wir auch immer. Und die Ärzte machen auch mit, also wie gesagt, da gehört das ganze Team mit unseren Ideen. Man kann jeden Vorschlag auch irgendwie unterbreiten und es fügen sich alle direkt wieder zusammen und sagen, ey, wie kriegen wir das hin? Wenn die Zeit es natürlich zulässt, wenn du jetzt in dem Sinne, aber es gibt ja 3 Schichten, sage ich mal, und da ist es schon machbar, irgendwie was Gutes rausholen.
Also ist der Teamzusammenhalt auch da wieder gefragt und dass man eben auch als Team zusammenarbeitet und so eine Idee dann auch entwickelt, dass man einen Patienten einfach mal so nach draußen fährt, an die frische Luft. Ich glaube, das ist ja auch nicht selbstverständlich.
Nee. Also ich finde, eine Intensivstation ohne Team funktioniert gar nicht. Also dann wäre man aufgeschmissen. Klar, man betreut seine Patienten, die man zugeteilt bekommt, aber man ist schon auch durch Expertisen, Erfahrung. Es gibt ja auch Leute bei uns, die seit 25 Jahren da sind. Oder wie gesagt, Johannes, der auch aus einem anderen Haus kommt. Man nimmt diesen Input für sich mit und sagt, wie ist es da oder was kann ich verbessern? Oder kannst du mal bitte gucken, ich komme da gerade nicht weiter. Und das ist für mich immer sehr wichtig, dass ich noch Stütze vom Team habe oder dass, wenn es einem nicht gut geht oder man irgendeine Situation hat, die man nicht gut vertragen hat, sagen kann, man merkt es dann auch, ey, brauchst du irgendwas? 5 Minuten mal an die Luft oder ja, ich verstehe dich, gib mir auch nah.
Mhm.
Also das sind so Sachen, die man bespricht und ich finde, also man muss sich auch dafür nicht schämen. Ich finde es auch wichtig, dass man nicht immer denkt, oh, die Intensiv, ne, die Kings oder man kann alles, sondern man holt sich auch selber noch und sagt, ey, wie war das nochmal? Habe ich lange nicht mehr gemacht oder lange gehört und wie ziehe ich zum Beispiel das nochmal auf oder so. Also das sind alles so ganz viele Dinge, wo ich sage, dass das auch Vertrauen schafft, wo es für die anderen ganz klar ist, wenn was ist, man fragt und dann wird einem geholfen. Also es gibt keine dummen Fragen, sage ich jetzt mal.
Also auch gerade so bei den Neueinsteigern,
ja.
Dass man eben sagt, ich darf jederzeit fragen, damit ich mich auch da an der Stelle nicht unsicher fühle. Und da komme ich vielleicht auch nochmal zum Thema, Johannes, in einer Notfallsituation, ist das ein Routineprogramm, was da abläuft oder ist jede Notfallsituation eine neue Herausforderung für einen?
Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Charaktere. An sich sollte eine Notfallsituation in dem Sinne Routine sein, dass man sich klar an einem Handlungsbogen quasi langhangeln kann, der natürlich patientindividuell auch wieder gestaltet werden muss. Aber man hat halt seine klaren Richtlinien, nachdem man dann halt da operiert. Für mich selber, wie gesagt, ich bin so ein Charakter, ich bin jetzt nicht so der Notfallmensch, auch wenn ich auf der Intensiv arbeite. Bin immer so ein bisschen unruhig dabei. Das gehört dazu. Und wie gesagt, das ist auch vollkommen okay, finde ich. Finde ich auch bei anderen vollkommen okay. Es gibt immer irgendjemanden, der dabei ist. Man ist nie alleine. Man braucht sich auch, wie Monika auch gerade eben schon gesagt hat, überhaupt gar nicht zu schämen. Hauptsache, man kommuniziert das Ganze richtig. Man kann Fehler machen, das passiert. Wir sind alle Menschen, wir sind keine Roboter. Selbst da passieren Fehler. Aber man muss einfach alles klar kommunizieren. Man muss zu seinen Stärken und vor allem zu seinen Schwächen stehen. Ich persönlich weiß ganz genau, was ich nicht kann. Das weiß ich besser als das, was ich kann, glaube ich. Aber meine Schwächen sind wirklich das, was ich wissen muss auf der Intensiv. Wir behandeln Menschen, wir behandeln keine Maschinen. Es geht da nicht um irgendwie, keine Ahnung, eine Lackierung von irgendeinem Metallteil, wenn ich das jetzt rot lackiere, das muss aber blau lackiert sein, ja gut, dann lackiere ich es halt am nächsten Tag blau. Ist halt blöd, weil es irgendwie teurer ist, aber es tut niemandem weh. Aber wenn ich irgendwelche falschen Medikamente anhänge, dann sterben Leute eventuell.
Ja.
Und das darf nicht passieren in dem Sinne, beziehungsweise man muss halt das kommunizieren und wissen, wie man damit umgeht. Und Notfallsituation ist einfach das Gleiche, nur halt in einer etwas schnelleren unruhigeren Situationen, aber gerade da ist es einfach wichtig, dann auch die Ruhe reinzubringen, sich nicht stressen zu lassen von anderen Leuten und einfach auch, man darf auch was sagen. Man darf auch sagen, hey, auch wenn man auch der Praktikant darf sagen, ey, irgendwie, das reanimiert er aber gerade irgendwie komisch. Das ist irgendwie nicht da am Herzen, wo ihr gerade seid, sondern blöd gesagt jetzt am Bauch. Das ist Käse, was ihr da macht. Und dann ist das durchaus auch zutreffend.
Kommunikation, hast du eben gesagt, ist ganz, ganz wichtig, Monika. Wie gehst du denn jetzt mit einem Patienten um, der sediert ist, hat einen Tubus und ja, machst du deine Arbeit dort oder beziehst du den Patienten dann auch dort mit ein?
Also ich begrüße meine Patienten, ich kommuniziere, bevor ich irgendetwas an denen mache. Zum Beispiel, wenn ich sie begrüße, sage ich auch, welcher Tag es ist, wer ich bin, was ich heute an dem Patienten mache, dass ich ihn betreue über den Vormittag über die andere Schicht. Und wenn ich was am Patienten mache, kommuniziere ich das immer, auch wenn er intubiert ist. Weil ich finde, wir wissen nicht, was die wie mitkriegen. Und für mich damals noch in der Schule wurde mir gesagt, das Letzte, was stirbt, ist das Gehör. Und deswegen ist es für mich ganz wichtig, mit denen zu sprechen, auch wenn das vielleicht für viele blöd aussieht oder einfach komisch. Aber das ist schon sehr, sehr wichtig. Also ich ruckel nicht an einem Patienten oder mach die Decke mal eben weg, ohne das kommuniziert zu haben.
Ja, finde ich
sehr
gut.
Aber das macht auch, glaube ich, keiner so bei uns. Also jeder kommuniziert.
Ja, ich glaube, das ist auch, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Und ich glaube auch die Kommunikation mit den Angehörigen, Johannes, ist wahrscheinlich sehr, sehr wichtig. Gerade jetzt, ich möchte jetzt nicht dann nochmal auf alte Themen eingehen, auf Corona-Zeiten. Ja. Ich glaube, das war ganz, ganz schlimm und fürchterlich für alle. Aber wie schaut denn sowas heutzutage aus? Habt ihr Sprechzeiten, Besucherzeiten? Müssen die eingehalten werden? Oder sagt ihr auch mal, ach komm, das ist jetzt eine Ausnahme hier an der einen oder anderen Stelle, weil es halt nicht anders funktioniert?
Wir sind eine Intensivstation tatsächlich mit Besuchszeiten. Wir haben vormittags einen Slot und nachmittags einen Slot. Es gibt natürlich auch Intensivstationen, die sind 24/7 Besucher offen. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie die Organisation ist. Und bei uns ist es jetzt tatsächlich so, dass wir halt während der Übergabezeiten, wenn wir ein bisschen mehr Personal da haben, dass wir dann auch tatsächlich noch ein bisschen diagnostische Arbeit erledigen, wo die Angehörigen tatsächlich dann zum Beispiel vor der Station warten müssten. Und dann haben wir es halt von vornherein gesagt, dann wäre es halt schön, wenn in dieser Zeit dann einfach niemand da ist, damit man auch nicht unnötige Wartezeit für die Angehörigen hat, dass die sich quasi darauf einstellen können. Also in die Situation, in denen wir gar keine Besuchszeiten haben, sondern wo unsere Tür einfach quasi komplett offen steht, ist in palliativen Situationen, also wenn quasi sicher ist, dass der Patient versterben wird, in der nahegelegenen Zeit. Das kann man ja auch nie genau sagen, wann genau das dann stattfinden wird. Aber da dürfen die Angehörigen die ganze Zeit am Bett, am Patienten sein. Und da versuchen wir natürlich auch irgendwie so eine Einzelzimmersituation zu gewährleisten, auch um die Ruhe für alle Beteiligten zu haben. Genau. Natürlich müssen wir da auch die Angehörigen ein bisschen abholen und sagen, ja, wollen Sie nicht doch mal irgendwie kurz sich die Beine vertreten, mal einen Kaffee trinken, weil auch die Angehörigen haben dann natürlich Angst, genau in der entscheidenden Minute, jetzt blöd formuliert, dann das Zimmer zu verlassen. Aber auch da merken wir Pflegende doch auch häufig, dass es genau diese Zeitpunkte sind, wo auch die Patienten dann loslassen können. Das muss man dann natürlich auch mit den Angehörigen kommunizieren und sagen, manche ein sterbender Angehöriger wartet quasi nur darauf, in Ruhe gehen zu können und kann nicht loslassen, wenn die Angehörigen noch dabei sind und kann dann irgendwie erst abschließen, wenn die auch das Zimmer verlassen haben. Und dann merkt der Körper auch manchmal, jetzt hört's auf. Das hat man auch immer wieder.
Also auch wichtig, die Betreuung der Angehörigen, wenn ich das jetzt so herausgehört habe. Ja, Monika, du hast ja jetzt vor kurzem die Fachweiterbildung beendet. Da kommt man ja auch mal so ein bisschen ins Gespräch mit anderen Kollegen und Kolleginnen. Und der Beruf ist ja auch doch sehr technisch. Das heißt also, man muss viele Apparatschaften bedienen, Apparate bedienen, sie auch beurteilen, an EKG beurteilen und. Das sind viele Dinge. Ja, wie schätzt du das denn ein? So, wie steht denn jetzt der Arbeitgeber, wo du jetzt bist, da mit Digitalisierung, mit Gerätschaften und so weiter? Ist das alles hochmodern oder ist das eher so, wo man sagt, ja, das ist ein bisschen Hinterwelt.
Also ich muss dazu sagen, durch die Erfahrung in der Fachweiterbildung muss ich schon sagen, dass wir in unserem Haus sehr, sehr weit sind. Im Ganzen ist es schon eine hohe Hightech-Welt, ja.
Mhm. So Johannes, jetzt hast du uns erzählt, du machst eine Weiterbildung zum Atmungstherapeuten. Was macht man denn da genau?
Oh, das ist ein sehr weites Feld. Man kann da wahnsinnig viel machen. Das ist tatsächlich auch so ein bisschen hausspezifisch, was man am Ende damit macht. Das weiß ich auch noch gar nicht, was ich hier dann am Ende damit machen werde, weil es halt so vielfältig ist und so viele Möglichkeiten einfach bildet. Ich hatte während meiner Zeit auf der ersten Intensivstation, auf der ich gearbeitet habe, eine Atmungstherapeutin an meiner Seite, die uns im Team mit ihrer grandiosen Expertise, ich kann es einfach nicht anders sagen, einfach super unterstützt hat, an die Hand genommen hat. Wenn wir zum Thema Beatmung irgendeine Frage hatten, konnten wir zu ihr gehen. Sie hat sie beantwortet, top beantwortet. Sie hat uns mit den Patienten unterstützt. Sie hatte quasi die Fäden in der Hand, wenn es darum ging, die Patienten von der Beatmung zu entwöhnen, Atemtherapie mit denen zu machen, sei es Inhalationen, sei es Hustentrainings, sei es einfach, dass sie, wenn ein Patient beatmet ist über eine lange Zeit, wechseln wir den Beatmungszugang. Das heißt nicht mehr dieser Beatmungsschlauch durch den Mund in die Lunge, sondern ein Beatmungsschlauch durch den Hals in die Lunge. Das nennt sich dann Tracheostoma. Oder halt eine Trachealkanüle im Tracheostoma. Und da kann man tatsächlich einen Aufsatz draufsetzen, dass die Leute wieder sprechen können. Oder generell einfach eigenständig atmen können, ohne von dieser Maschine abhängig zu sein. Nennt sich dann Weaning. Beziehungsweise generell das Ganze von der Beatmung zu entwöhnen, heißt Weaning. Mit solchen Sachen hat sie uns unterstützt. Dann gibt es Atmungstherapeuten, die auf der Normalstation arbeiten und da die Heimbeatmungsgeräte einstellen von Leuten, die zu Hause so etwas brauchen, sei es, weil sie einfach nur im Schlaf nicht mehr atmen, aus diversen Gründen, oder sei es, dass sie schwere, ich meine, den Begriff COPD, ich glaube, das sagt mittlerweile fast jedem etwas, da schwere COPD diagnostiziert haben und da auch einfach mittlerweile auch eine Beatmungsunterstützung haben müssen. Das Einsatzgebiet ist sehr weitläufig. Und was auch immer hier das Haus dann daraus macht, das wird sich dann zeigen.
Jetzt ist wahrscheinlich auch nochmal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen interessant. Jetzt hattest du gesagt, Beatmung, das klingt jetzt erstmal einfach. Da ist aber eine Maschine, die muss ja bedient werden. Die muss auch ordentlich bedient werden, weil wir wissen ja auch, es gibt Atemzugvolumen, es gibt, wie oft man in einer Minute atmen soll. Und dann haben wir ja auch noch das Labor, was wir wahrscheinlich auch so ein bisschen dagegen uns anschauen, wie ich meine Beatmung einstelle. Und das bedeutet ja schon, dass man dort sehr viel Erfahrung haben muss, um auch einen Patienten richtig zu beatmen.
Auf jeden Fall. Man kann mit einer Beatmung viel helfen, man kann aber auch sehr viel schaden. Und das muss man wissen. Das ist uns allen, glaube ich, am Anfang gar nicht so bewusst. Hier ist es auch, glaube ich, erst wirklich während der Fachweiterbildung so richtig klar geworden, was ich alles falsch machen kann. Wie gesagt, auch da wieder, wo meine Stärken und Schwächen sind. Bei der Beatmung jetzt, um darauf zu kommen, haben wir natürlich verschiedene Messwerte, die wir kontinuierlich erheben, wie zum Beispiel die periphere Sättigung, den SpO2. Oder das CO2, da gibt es auch verschiedene Messwerte. Wir machen das anhand des endtidalen CO2s, wie es auch in der Anästhesie bei dir ja doch häufiger im Einsatz ist, beziehungsweise der Standard auf den deutschen Erwachsenenintensivstationen ist das ja auch. Das sind die kontinuierlichen Werte. Dann haben wir natürlich die Point-of-Care-Werte, sage ich jetzt mal, mit unserem BGA-Gerät, dass wir quasi ein bisschen Blut abnehmen können, im Idealfall arterielles Blut, weil ja die meisten unserer Patienten, die irgendwie mit der Beatmung zu tun haben, auch einen arteriellen Verweilkatheter liegen haben. Und dann können wir daraus arterielles Blut entnehmen, können das direkt analysieren und sehen dann, wie die unterschiedlichen Blutgase im Blut sind. Da interessiert uns vor allem der Sauerstoffwert, der Kohlenstoffdioxidwert und natürlich auch der pH. Und anhand derer steuern wir die Beatmung, jetzt ganz grob formuliert. Ja. Und können dann das Atemzugvolumen, die Frequenz und noch diverse andere schöne Parameter einstellen. Da bleibt quasi der Fantasie und der Kreativität keine Grenzen gesetzt, wenn man weiß, was man tut, was sehr wichtig ist.
Ja, das glaube ich. Herr Johannes, jetzt hattest du gerade über sehr viel Technik auch gesprochen und BGA-Maschinen und Beatmung und so weiter. Und Monika, ich denke auch, man sollte immer noch den Patienten sehen, vielleicht auch mit seiner Mimik, mit seiner Gestik und nicht nur die Apparaturen, sondern dass man letztendlich auch, wie gesagt, auf den Patienten individuell eingeht. Wie siehst du das?
Also das ist das A und O bei uns. Egal wie viele Maschinen oder wie viele natürlich Zugänge und Apparate an einem Patienten hängen, was für viele Angehörige auch manchmal verschreckend ist oder erschreckend ist, sehen wir auf der Intensiv eigentlich immer noch den Menschen. Also wie er dabei reagiert und wie die Haut ist oder wie der Zustand generell ist. Klar hat man die Vitalparameter im Blick, aber trotzdem liegt da ein geliebter Mensch, um den wir uns sorgen und den wir pflegen. Und in dem Sinne ist das drumherum wichtig, um ihn am Leben zu halten. Aber wir versuchen dann dementsprechend den Mittelpunkt auf den Menschen zu sehen.
Ja, das waren noch ganz interessante Einblicke auf die Intensivstation. Ich denke, das bleibt auch nicht bei einer Episode Intensivstation. Ich glaube, da könnten wir uns wahrscheinlich noch stundenlang unterhalten. Vielleicht auch beim nächsten Mal. Ja, lieber Johannes, liebe Monika, ich bedanke mich bei euch für den netten Talk.
Ebenso.
Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ja, das war jetzt unser Intensivtalk. Und hört beim nächsten Mal wieder rein, wenn es wieder heißt Pflegekästchen-Podcast, Klappe die Fünfte.